Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wird es etwas anders. Normalerweise sprechen wir hier über Beschwerden, Diagnostik und medizinische Zusammenhänge. Heute gehen wir zwar ebenfalls in die Gesundheit, aber auf einer viel tieferen Ebene. Denn Gesundheit beginnt nicht erst im Körper, sie beginnt häufig in dem Umfeld, in dem wir leben, arbeiten und Leistung bringen. Ich freue mich riesig heute auf meinen heutigen Gast. Sie ist ehemalige professionelle Freestyle-Skifahrerin, Sportpsychologin und Psychotherapeutin. Mit ihrem Podcast Sport im Kopf beschäftigt sie sich seit Jahren mit den mentalen Aspekten von Hochleistungen. Herzlich willkommen, Kaya.
Servus Flo, vielen Dank für die Einladung.
Kaya, es war ja, wir können es ja mal so ein bisschen verraten, am Anfang schon sehr lustig, weil wir hätten eigentlich bei unserem ersten Telefonat schon einen ganzen, also wahrscheinlich auch zwei Podcast-Folgen durchmachen können. Und ich verrate es vorher schon mal, wir wussten am Ende gar nicht mehr, auf welches Thema wir uns einigen konnten.
Nee, also meine Aufgabe war ja, nochmal Input zu geben, ein Skript oder Inhalte vorzugeben, und irgendwann musste ich dann zugeben, Flo, es tut mir leid, ich erinnere mich nicht mehr, über was wir gesprochen haben.
Es war aber tatsächlich sehr, sehr viel.
Und ich war im Urlaub. Mein Hirn war auf absoluten Low-Zustand.
Auf jeden Fall. Ich verstehe das voll. Es ist alles wunderbar, Kaya. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen rein, damit dich die Leute kennenlernen, die dich noch nicht kennen. Ihr seht dann hier auch gleich Kayas Podcast Sport im Kopf, den ich wirklich empfehlen kann. Sind wirklich sehr, sehr tolle Podcast-Aufnahmen dabei. Wirklich toll, wie du es da auch machst. Auch wie du es immer wieder schaffst, da so in die Tiefe reinzugehen. Das ist wirklich bemerkenswert. Das ist gar nicht so einfach, wenn man als Moderator nämlich da sitzt und die einzelnen Sportler oder Personen dann auch da hat. Wirklich sehr, sehr toll.
Naja, ich habe aber nicht umsonst so lange studiert und Ausbildungen gemacht.
Das heißt noch lange nicht, dass wenn man das studiert hat, Kaya, das weißt du selbst, dass man das dann kann. Genau, und dann gehen wir jetzt gleich mal rein vom Studium in das, was du eigentlich machst. Wenn ich dich jetzt heute fragen würde, was machst du denn beruflich? Was würdest du denn da so erklären oder sagen?
Also ich habe mir irgendwann angewohnt, in so, so Smalltalks, wenn man irgendwo eingeladen ist, irgendwas zu erfinden. Ich weiß nicht, ich bin Architektin oder Gartenbaugestalterin oder so, weil dann die Fragen nicht so nachgehen. Aber du weißt ja, was ich mache. Also kann ich jetzt hier nichts erfinden. Nein, ich arbeite als Sportpsychologin und Verhaltenspsychotherapeutin. Das sind so inzwischen meine Haupt Aufgabenbereiche, war bis vor kurzem auch noch aktiv in zum Beispiel Filmen im Outdoor-Sportbereich zu machen. Letztes Jahr auf dem Alpenfilmfestival lief der letzte Film 45 Days, Journey Through the Polar Night, also über die Polarnacht. Und merke aber zunehmend, wenn die anderen Aufgaben mehr wären, dann ist es halt einfach Mangel an zeitlichen Ressourcen.
Kann ich voll verstehen. Welche Frage bekommst du denn jetzt so in dem Bereich des Berufs, und das kennen wir ja alle, weil das ja schon sehr speziell ist, da sehr häufig gestellt?
Ja, die erste Frage ist immer, boah krass, analysierst du denn die ganze Zeit? Ich so, oh Gott, auf gar keinen Fall. Und ich bin halt froh, dass ich nicht auch noch Gedanken lesen kann, weil man redet ja schon viel. Wenn das Leute hören, die mich kennen, dann werden die jetzt alle lachen, weil ich rede auch gerne viel. Hat tatsächlich erst über den Beruf lernen müssen, auch noch besser zuzuhören. Du hörst vor allem auch sehr viel zu, und das den ganzen Tag, wenn dein Beruf ist, mit Menschen zu arbeiten, musst sehr aufmerksam zuhören, um dann auch die richtigen Fragen zu stellen, um im besten Falle denjenigen anzuleiten, selbst zur Lösung zu kommen, die meistens die nachhaltigste ist, als anstatt eine Lösung vorzugeben.
Ja, jetzt haben wir ja schon viel von dir gehört, und du hast ein bisschen was schon erzählt, so über deine Vergangenheit, aber auch über das, was du jetzt machst. Wenn ich dich jetzt so heute frage, was interessiert dich denn am meisten an der menschlichen Psyche? Was würdest du da sagen?
Das ist jetzt super unromantisch, aber also ich bin da echt auch nur so reingestolpert, weil ich eigentlich Sport studieren wollte und durch die Sporteignungsprüfung durchgefallen bin. Also ich wollte definitiv nicht Psychologie studieren als absolutes Number one Traumfach, oder so wie Mediziner das ja schon irgendwie so in der Grundschule wissen, meistens, weil das auch elterlich vielleicht vorbedingt ist. Und jetzt kommt der Fun Fact, meine Mom ist Psychotherapeutin, Verhaltenspsychotherapeutin, aber deswegen wollte ich es noch weniger machen. Jetzt hatte ich nur das Problem, was mache ich? Und dann dachte ich mir, naja gut, dann mache ich halt was, womit ich alles machen kann. Da kann ich ins Marketing gehen, da kann ich in die Wirtschaft gehen, da kann ich in eine Klinik gehen und da kann ich, und das hat mich tatsächlich schon gecatcht aus meiner aktiven Zeit noch als Profiathletin, ich kann in die Sportpsychologie gehen. Und das war damals natürlich noch super, super jung. In Amerika war das schon gang und gäbe, in Skandinavien. Aber bei uns war die Sportpsychologie damals, kamen gerade so Hans-Dieter Hermann, Eberspächer, so die Koryphäen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe trotzdem immer gerne mich mit Menschen unterhalten. Also ich bin ein sehr sozialer Mensch und ich glaube, das ist vielleicht schon wichtig, wenn man mit Menschen arbeiten möchte. Und Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, würde ich auch sagen, sind sollte man mitbringen.
Ja. Kaya, jetzt ist bei der ganzen Recherche und bei den ganzen Gesprächen für die Folge sind dann immer so zwei Punkte gekommen. Klar, du hast es studiert und du hast den Leistungssport gehabt. Was hat dich denn mehr lernen lassen, das Psychologiestudium oder tatsächlich der Leistungssport davor?
Ja, ich glaube, die Erfahrungen tatsächlich, also sowohl als auch natürlich, aber um etwas zu fühlen oder etwas nachzufühlen, ist es immer schön, selbst auch. Ich kann natürlich nicht alle Erfahrungen gemacht haben und gerade im klinischen Bereich bin ich auch heilfroh, dass ich nicht alle Erfahrungen gemacht habe und machen muss. Das funktioniert nicht. Also sprich, jemand, der eine schwere Depression hat, ist auch immer noch mal Selbstexperte für sein Thema. Ich hatte noch nie eine schwere Depression, deswegen möchte ich mich auch nie so weit aus dem Fenster lehnen, demjenigen oder derjenigen zu sagen, wie sich das anfühlt und was ich jetzt machen soll, so, sondern man kann auch wieder anleiten. Was mir, glaube ich, schon geholfen hat, war definitiv der Leistungssport und meine nicht immer starken Nerven. Also tatsächlich heulend am Start gestanden. Ich weiß es noch genau, Neuseeland, New Zealand Open hieß das damals oder bei irgendeinem Weltcup. Also Tränen unter der Goggle, da sieht man das ja immer nicht. Das ist das Gute. Und dann das Studium als Fundierung. Also du erkennst plötzlich Dinge und kannst sie benennen und verstehst sie. Und kannst sie dadurch, glaube ich, auch besser erklären, was dann für andere den Weg schneller macht, auch in die Umsetzung zu kommen. Und dann ist es wirklich auch die Berufserfahrung. Also Studium, dann Psychotherapie, Ausbildung. Es waren auch nochmal 5 Jahre berufsbegleitend. Und am meisten lerne ich aber wirklich Learning by Doing. Ja. Also du kannst mir auch kein Brettspiel erklären. Das werde ich nie verstehen. Ich muss es spielen und dabei kannst du es mir erklären.
Ich habe das Thema beruflich auch gerade selbst. Ich bin eher der praktische Mensch und nicht der theoretische Mensch. Das ist total schwierig für mich. Irgendwelche Skripte auswendig zu lernen, weil ich mal sage, sagen sie mal alle, ja, du machst ja so Podcast, da musst du auch mal eine Sicherheit, aber das mache ich ja praktisch und nicht theoretisch. Also,
und gerne.
Ja, genau, das ist das andere, wobei ich meinen Job schon auch gern mache. Kai, jetzt haben wir ja vorher schon verraten, wir wussten irgendwann mal nicht mehr, über was wir eigentlich so sprechen wollten. Dann haben wir uns natürlich nochmal zusammengesetzt, also haben wir nochmal miteinander telefoniert und haben dann gesagt, okay, wir nehmen das Thema, warum manche Menschen und Teams unter Druck wachsen und andere daran zerbrechen. Mhm. Ist ja eigentlich auch ein super Thema. Wir haben jetzt gerade aktuell laufend die Weltmeisterschaft, wo ja viel auch schon darüber gesprochen wird. Da gehen wir gleich ein bisschen in die Tiefe rein. Und dann fangen wir gleich mal an mit dem ersten Block. Was bedeutet psychologische Sicherheit eigentlich? Der Begriff klingt ja unglaublich weich, wenn man den zuhört. Fast ein bisschen nach Wohlfühlatmosphäre. Mhm. Aber genau das ist ja eigentlich gar nicht. Was bedeutet psychologische Sicherheit wirklich?
Ja, also du sagst es schon, Wohlfühlatmosphäre. Mir begegnet es ganz oft in der Zusammenarbeit mit Teams oder oft kommt es dann auch aus dem Trainerstab, wenn ich sage, hey, wir müssen hier ein sicheres Umfeld schaffen. So, boah, wir brauchen doch hier keine Wohlfühloase. Ich so, nein, wir sprechen noch nicht von einer Wohlfühloase. Wir brauchen Sicherheit. Ich nenne es nicht psychologische Sicherheit. Das ist mir dann auch zu hoch gegriffen. Aber es geht natürlich schon um die Psyche. Und am Ende des Tages lässt sich es ganz einfach erklären. Wenn ein Kind sich sicher fühlt, ja, dann traut es sich etwas zu. Wenn ein Kind Urvertrauen aufbaut, dann schläft es auch irgendwann mal woanders. Vielleicht bei der Oma oder bei Freunden, wenn es älter wird. Weil es weiß, es kann immer wieder heim. Und dann kann es auch mal Grenzen austesten, also irgendeinen Quatsch machen. Im besten Falle können Kinder immer irgendeinen Quatsch machen. Sie erleben aber, ja, es gibt vielleicht Konsequenzen und es gibt Grenzen Trotzdem nimmt man sie danach wieder in den Arm. Also jetzt mal ein bisschen cheesy erklärt. Aber so ist es letzten Endes. Und wenn wir jetzt in Teams gehen, wird psychologische Sicherheit oder Sicherheit, ein sicheres Umfeld auch. Wir dürfen Fehler machen, wir dürfen uns reiben, wir dürfen Konflikte haben, wir müssen auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Wir dürfen kritisieren, beziehungsweise nochmal ein bisschen Punkt, Kritik, Feedback geben. Es dürfen alle Emotionen da sein, wir dürfen auch mal wütend sein, wir dürfen auch mal traurig sein, wir dürfen auch mal einen Tag schwach sein. Also es darf irgendwie alles da sein und man wird aufgefangen. Also man leistet zusammen. Und man fängt oder trägt sich auch. Also man trägt sich und fängt sich auf. Und das ist ganz wichtig in der Teamentwicklung, meiner Meinung nach, in meiner Arbeit.
Darum wird es aber immer so als Wohlfühloase, lass uns mal bei dem Wort bleiben, oder Harmonie gesehen, wenn das so kommt. Mir ist sofort bei deinem Beispiel gerade eingefallen, die Buddhas von Jürgen Klinsmann damals auf dem FC Bayern Trainingsgelände. Warum verstehen das so viele falsch?
Ja gut, die Buddhas, ich meine, wir lieben ja unsere Journalisten und Medien. Ja, das war natürlich ein gefundenes Fressen. Aber jeder, der sich ein bisschen mit Jürgen Klinsmann beschäftigt hat, jetzt ist ja auch gerade wieder die Doku draußen von der WM 94, wo er selber noch als Spieler sehr viel erzählt, weiß, dass ihm im Teamgefüge das sehr wichtig war, diese Sicherheit zu schaffen im Sinne von Grenzen, im Sinne von Regeln, im Sinne von Werten. Wir sprechen eine Sprache, wir haben eine Kultur. Und ja, die Buddhas haben halt für eine Wohlfühlatmosphäre gesorgt, so als Rahmenbedingung. Aber klar, ich fühle mich auch wohler in einem schönen, hellen Raum als in einem dunklen Kellerloch. Also das trägt ja dazu bei, ohne dass ich jetzt ein Feng Shui-Experte bin oder sage, ein Kraftraum muss immer super fancy sein. Ich meine, ein Gewicht, 10 Kilo sind immer 10 Kilo. Eine 20 Kilo Hantel hat auch immer 20 Kilo, egal wie schön der Raum ist. Das ist nicht wichtig, aber es ist ein schönes Nice to have, wenn die finanziellen Mittel auch da sind.
Macht auf jeden Fall viel aus und trägt mit Sicherheit psychologisch dazu bei, vielleicht lieber in dem Ort zu gehen, als wie du sagst, ins dunkle Kellerlöchchen da, wo irgendwelche verstaubten Geräte stehen und so.
Ich glaube, um auf deine Frage nochmal, also ich glaube, ein großes Problem ist, dass sich sehr viele, die ja auch so ein Team führen müssen, sich auch selbst nicht zutrauen, diese Konflikte einzugehen, also so eine offene Teamkultur, weil natürlich steht dann vielleicht auch jemand mal auf und sagt, boah, das passt mir nicht oder ich bin da anderer Meinung oder gibt Feedback, Kritik zurück oder hinterfragt etwas, das ist ja auch immer ganz eine Frage stellen und ich glaube, dass sich viele nicht zutrauen und
ein Team gleichzeitig leistungsorientiert und psychologisch sicher sein, Kaya? Das ist so die Frage, die ich mir tatsächlich auch immer gestellt habe. So, wie kann man dieses Zusammenspiel machen oder geht das überhaupt?
Das sollte so sein. Also nur wenn ein Team diese psychologische Sicherheit oder die sicheren Rahmenbedingungen spürt und leistungsorientiert ist, und das ist der Unterschied. Wenn es das nicht ist, dann werden wir auch keine großen Ziele erreichen. Aber ein Team muss sich sicher fühlen und gleichzeitig leistungsorientiert. Da gehören zum Beispiel gemeinsame Ziele oder ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Motivation. Also diese Attitude zu haben, gewinnen zu wollen, leistungsorientiert zu sein, brauchen sie, weil natürlich wird man vielleicht auch mal leiden. Man muss gemeinsam kämpfen, man muss mal den anderen mitziehen. Und das funktioniert nur, oder ein erfolgreiches Team, dazu brauchst du eigentlich diese beiden Bausteine.
Ja, jetzt kommst du ja selbst aus dem Spitzensport. Wann fühlt sich denn ein Sportler tatsächlich sicher in seiner Base, psychologisch gesehen?
Ich würde sagen, wenn einfach alle Facetten seiner Gefühlswelt Platz haben dürfen. Das müssen andere nicht immer gut finden. Finde ich auch nicht immer gut. Ich erlebe da auch Dinge, wo ich mir denke, grenzwertig, vielleicht sollte man da mal drüber reden. Gibt es irgendeinen Grund, warum hier ein, weiß nicht, arrogantes Verhalten, ein passiv-aggressives Verhalten, was auch immer an den Tag gelegt wird. Aber ich glaube, wenn man seine Meinung sagen darf, wenn man auch sagt, doch, das ist okay, wenn ich Fehler mache, ich sollte daraus lernen, klar. Ich kann auch zum Trainer gehen, ich kann auch mal eine Frage stellen. Das wollen auch gar nicht alle Athleten, Athletinnen, also wenn wir von Teams sprechen. Und ich glaube, dann fühlt der oder diejenige sich sicher. Also einfach dieses sich fallen lassen können auch. Und ich finde es ja, da gibt es ja von Goethe dieses schöne Sprichwort, du sollst Kindern Wurzeln und Flügel geben.
Mhm.
Und es trifft ja da auch ganz gut zu. So, wir haben eine Base, aber gleichzeitig auch Freiräume, Kreativität.
Auf jeden Fall. Kaya, jetzt haben wir ja vorher schon gesagt, dann lass uns mal da vielleicht auch in dem Fußballbereich bleiben, weil wir da gerade so in dem Bereich sind. Wir haben ja gesagt, es läuft gerade die Weltmeisterschaft. Warum zerbrechen dann manche Mannschaften nach so einem Fehler? Das sieht man ja jetzt gerade wieder sehr, sehr häufig oder auch selbst beim Tennis, obwohl es eigentlich ein Einzelsport ist, aber es ist ja in dem Teamsport, weil ganz viele Menschen auch da stehen.
Mhm.
Aber warum zerbrechen manche Mannschaften daran?
Ja, da könnte man jetzt nochmal eine eigene komplette Folge machen. Und ich glaube, du wirst jetzt von mir auch nicht das Schema F oder ein Rezept bekommen, weil ich habe keine Ahnung tatsächlich manchmal. Ich glaube, es gibt ja auch immer nur Theorien und Ansätze und dann muss man sich das genauer anschauen. Also um was für eine Mannschaft geht's, wie ist deren Zusammenhalt, wie ist deren Teamkultur, was sind deren Werte, was für Erfahrungen haben die auch schon mit Niederlagen gemacht und Rückschlägen. Wie sind die Ansprachen von Führungsspielern, wie sind die Ansprachen von Trainer oder ein Trainerstab, gegen welche Mannschaft haben sie gespielt? Ja, also es ist ja auch immer kontextabhängig, zu welchem Zeitpunkt des Turniers befinden wir uns. Klar, grundsätzlich ist es immer nicht schön zu verlieren, aber warum manche da komplett zusammenbrechen, das kann eben vielerlei Gründe haben, die man sich dann jeweils im Einzelnen anschauen muss. Und natürlich, dann ist auch wieder so, ein Team ist ja auch nur eine Summe von lauter Individualspielern. Jetzt hast du vielleicht ein paar Führungsspieler, die extrem schlecht mit Niederlagen umgehen können. Das sind aber eigentlich die, zu denen gucken alle. Ja. Okay, wie geht der jetzt mit der Niederlage um? Wie geht der mit dem Fehler um? Und wenn die aber vom Typ her, und das ist vielleicht auch das, was bei Einzelsportlern oft der Punkt ist, was für Erfahrungen haben die auch schon sehr, sehr früh im Umgang mit Fehlern gemacht? Dürfen daheim Fehler gemacht werden? Ja oder nein? Also was hat man tief verankert? Und das ist ganz spannend, weil dann sind wir ganz schnell auch auf der biochemischen Ebene. Was passiert in dem Moment, wenn ich einen Fehler mache und das bei mir aber ein No-Go ist? Ich habe erlebt, ich darf keine Fehler machen. Das ist so ein krasser internaler Stressor, dass so viel Adrenalin und Cortisol in dem Moment ausgeschüttet wird, dass die auch gar nicht mehr Herr ihrer Sinne sind, im Sinne von kontrollieren können. Und dann in emotionale Automatismen reinrutschen. Und dann wird es halt wirklich schwierig.
Hast du wirklich sehr, sehr toll und wirklich schön beschrieben, Kaya. Jetzt kommt nämlich genau die andere Richtung. Jetzt kennen wir das ja, und da bleibe ich auch wieder beim Fußball. 2014 wurde immer von dem Camp gesprochen. Mhm. Jetzt bei der Weltmeisterschaft im deutschen Team, aber auch in den anderen Teams tatsächlich immer mehr, wird ja von diesem Zusammenhalt, von diesem Zusammenwachsen gesprochen, dass es wahnsinnig wichtig ist. Kannst du uns da mal so ein bisschen von der sportpsychologischen Sicht mitnehmen und sagen, warum das so wichtig ist für so ein Team?
Also ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht konkret im Kopf, was die 2014 alles gemacht haben, aber Hans-Dieter Herrmann war ja damals auch noch, also der war ja 20 Jahre Sportpsychologe der deutschen Nationalmannschaft, ein sehr erfahrener Sportpsychologe, der tatsächlich mir auch geraten hat, die Verhaltenspsychotherapie-Ausbildung zu machen. Also die habe ich wirklich dank ihm dann auch angefangen. Ich habe tatsächlich zu dem Thema gerade ein sehr interessantes Buch gelesen, das ich auch jedem nur empfehlen kann, von Gordon Herbert, Trainer der Basketballnationalmannschaft, die ja auch oder gemeinsam mit ihm Weltmeister wurden. Und er beschreibt eigentlich, dass am Anfang eines großen Turniers oder wenn ein großes Turnier ansteht in dem Zyklus, die Zeit, Beziehung und Vertrauen aufzubauen eigentlich die wichtigste ist. Was nicht leicht ist, jetzt bei dem Beispiel Nationalmannschaft zu bleiben. Die kommen immer zu den Maßnahmen zusammen, kommen von überall her. Und da war zum Beispiel bei ihm ein Punkt ganz wichtig, vorab zu klären mit jedem einzelnen Spieler. Er ist zu jedem einzelnen Spieler geflogen in Einzelgesprächen. Kannst du mir garantieren, bei jeder Maßnahme dabei zu sein? Die sind ja auch alle in ihren sehr gut bezahlten Clubs. Nur wenn du mir garantieren kannst, dass du keinen Tag fehlst, egal was ist, auch in der freien Zeit, wo ja dann auch mal wieder Familie und Freunde eine wichtige Rolle spielen. um dieses Bonding zu erzeugen. Und ich glaube, das ist schon was für so Turniere, also generell bei Mannschaften, aber jetzt auch für so Turniere, wo die ja nicht das ganze Jahr über zusammen sind, außer die gemeinsam in einem Verein spielen, ja. Dass das manchmal vernachlässigt wird. Also der Beziehungsaufbau und Vertrauensaufbau, weil dann sind wir wieder beim Punkt psychologische Sicherheit. Wenn die sich alle kennen untereinander, wenn die Mimik, Gestik, Körpersprache kennen, wenn die sich auch lesen kennen können gegenseitig, wenn die auch wissen, was die Trigger sind und halt wissen, wenn vielleicht einer oder was wunde Punkte sind, aber auch wissen, wie man sich aufbauen kann, dann hat man permanent im Kopf, okay, wir sind eine Einheit, wir kennen uns, es komme, was wolle, wir werden Lösungen finden. Und wir kennen uns so gut, wir kennen auch übereinander so gut und das schafft automatisch einfach Vertrauen.
Da wäre ich jetzt gleich beim nächsten Punkt, kann man ein Vertrauen trainieren?
Das ist ein hartes Wort. Also naja, trainieren, nee, du kannst erfahren. Mhm. Also du musst es aufbauen. Und das braucht echt Zeit, Erfahrungen sammeln.
Ja.
Also das heißt, du erzählst mir dreimal was, ja, und dann bin ich wieder auf meinem Stammtisch und da bist du aber auch ab und zu und dann denkst du schon so, ja, mal schauen, wer mich morgen anruft und so. Und dann erlebst du, okay, jetzt habe ich dreimal echt irgendwas erzählt, aber kommt nicht raus. Also zum Beispiel.
Ja.
Oder im Spiel, in Testspielen, also auf dem Platz, Vertrauen aufbauen, wie jemand funktioniert, was ist die Körpersprache, in welchem Moment. Auch zum Trainer Vertrauen aufbauen. Ja. Also ist es okay, wenn ich Fehler mache? Das weiß ich beim ersten Mal nicht. Das weiß ich nicht. Und das sind, also Vertrauen ist eine Erfahrungssache und das lässt sich nur durch Erleben aufbauen.
Ja. Jetzt haben wir ja vorher schon verraten, du warst ja selbst im Leistungssport. Was ich ja jedes Mal, wenn ich sehe es, muss ich dazu sagen, immer nur, wenn Olympia ist, völlig verrückt finde, wie man da mit diesen Skiern überhaupt das machen kann, was du da gemacht hast. Gab es denn in deinem Sport, in dem Leistungssport, wenn man da jetzt heute so dran denkt, eine Situation, wo du gesagt hast, da hat Vertrauen alles verändert?
Also vorweg muss ich sagen, das Niveau hat sich natürlich krass verändert. Also was die da heutzutage machen, das ist komplett irre. Ich glaube, damals waren halt die Jungs so weit, wie jetzt die Frauen auch sind. Und das ist echt Hut ab. Eine Situation, die damals mein Vertrauen geändert hat. Vertrauen in mich oder Vertrauen in...
In das, was du tust an dem Wettkampf.
Also ich glaube... Ich habe sehr viel, ich glaube, ich war immer, ich bin sehr selbstbewusst erzogen worden, sehr zum Leid auch meiner Lehrer, glaube ich. Und ich war mir schon oft dessen bewusst, ich habe mich tendenziell mal gerne überschätzt. Da wird man beim Ski-Freestyle relativ schnell eingenordet, weil das wehtut, wenn man sich überschätzt. Vertrauen in Situationen, wo ich Angst hatte. Und es waren einfach schon oft große Kicker, nennt sich das ja, diese Sprünge, wo ich wusste, die Konsequenzen. Und das ist immer so die Frage, was ist die Konsequenz? Und die Konsequenz bei meiner Sportart war halt schon, dass ich mich ernsthaft verletzen konnte. Also ich habe das halt erlebt, dass Bekannte, die mit mir das ganze Jahr aber auf Wettkämpfen waren, tatsächlich ums Leben gekommen sind, im Rollstuhl saßen. Also es ist schon so, dass da war eine potenzielle Gefahr. Und dann musst du sehr gut lernen, dich einzuschätzen. Also wirklich auch damit umgehen, wie geht's mir heute? Ist alles okay? Bin ich fit? Bin ich konzentriert? Bin ich bei der Sache? Kann ich mich auf mein Training verlassen? Wie sind die Bedingungen? Ist es auch okay, Nein zu sagen? Das musste ich auch oft lernen, weil natürlich auch, wir hatten Sponsorendruck, weil wir hatten alle Einzelsponsoren. Und ich glaube, dass ich da schon sehr viel darüber gelernt habe, gut einzuschätzen, was ich kann, was ich nicht kann und aber auch einfach Nein sagen kann und dass das okay ist. Ja.
Das Faszinierende ist ja, chronischer Stress verändert nicht nur unser Denken, es verändert den Schlaf, Immunsystem, Schmerzempfinden, Regeneration, Entzündungsprozesse. Kann ein Athlet dauerhaft überhaupt Hochleistung betreiben, wenn er sich nicht sicher fühlt oder wenn er diesen Stress so fühlt?
Nein. Also du kannst ja auch ein Auto nicht ewig fahren, ohne es zu tanken oder zu laden, wie man so, ja genau, leider. Ein Akku musst du auch immer wieder, und wenn es ein Akku nur ein Viertel lädst, ja gut, dann hast du halt nur ein Viertel Leistung. Also das funktioniert halt einfach nicht. Und du hast jetzt schon schön angesprochen. Ich glaube, Verletzungsrisiko war auch mit dabei.
Ja.
Was ja auch präventiv man oft vergisst. Welches Risiko besteht, wenn man dauerhaft sein Nervensystem so auflädt und sich unter so einem Stress und sich nicht sicher fühlen, ist ja Stress per se. Also es braucht gar keinen Stress zusätzlich noch, wenn ich mich nicht sicher fühle, nicht wohlfühle. Klammer auf, keine Wohlfühlphase. Also wenn ich mich nicht gut fühle, dann fühle ich permanent Stress per se. Mhm. Und das fühle ich nicht nur, sondern auch wieder auf biologischer Ebene. Permanente Cortisol- und Adrenalinausschüttung. Das ist kurzzeitig, macht uns das sehr leistungsfähig. Das ist sehr gut, weil natürlich Reaktionen sind schneller, Aufmerksamkeit ist erhöht, der Fokus, es wird relativ viel Energie freigelöst, wir können uns auf eine Sache gut fokussieren, aber das funktioniert zu lange nicht. Und dann gibt's halt irgendwann Burnout, Depressionen, Schlafstörungen und so weiter. Also funktioniert nicht. Und deswegen ist ja auch die Regeneration eines meiner Lieblingsthemen. Und es bedeutet auch nicht nur auf der Couch liegen mit Reboots und warten, sondern es gibt auch eine aktive Regeneration. Ja. Da gehört auch dazu, einfach mal einen Spaziergang nur zu machen, mal mit Freunden was zu machen an solchen Tagen, sich was zu gönnen. Aber Regeneration, also auch wieder sehr individuell, was wer braucht, in welcher Trainingsphase, ist das A und O, weil da werden halt Batterien aufgeladen. Gilt ja auch nicht nur für Leistungssportler.
Ja, jetzt hast du gerade schon gesprochen, so von Punkten Fehlern, Stress in dem Bereich. Warum haben denn so viele Leute Angst, Fehler zu machen?
Ich glaube, es ist sehr verankert so in unserem Erfahrungssystem. Also es gibt auch Leute, die haben kaum Angst, Fehler zu machen. Die sind sehr mutig erzogen worden, eben wie ich vorher schon erwähnt habe, mit diesem Urvertrauen, dass man Fehler machen darf, dass das okay ist und man dann nicht, weiß ich nicht, ausgeschlossen, ausgegrenzt wird, die Eltern einen vielleicht nicht mehr anschauen. Da gibt's ja wildeste Geschichten, so wenn ich keine Eins heimbringe, dann gibt's vielleicht schon Ärger. Und wenn das so verankert ist, dann kann man sehr schwer davon ausgehen, dass sich das natürlich durchzieht durchs Leben. Und wenn Fehler machen oder auch Leistung extrem an solche Motive gekoppelt ist wie Anerkennung, Liebe, Zugehörigkeit, dann kriegt man früher oder später echt ein Problem. Und das ist ganz schön. Ich habe es jetzt gerade im letzten Jahr echt oft erlebt mit Athleten, Athletinnen. Das zu entdecken, dass das so ist, das zu entkoppeln und bam, Knoten gelöst. Keine Angst mehr, Fehler zu machen, was passiert. Mutiger, sicherer, selbstbewusster und meistens erfolgreicher.
Muss ich gleich noch die nächste Frage hinterher schieben, Kaya, weil ich es ganz, ganz interessant finde. Und es wird ja immer aus Zeitung, Medien, Social Media, dieses perfekte Welt, dieses perfekte, also dieser Perfektionismus im Endeffekt vorgelebt. Merkst du da schon die ersten Entwicklungen bei den Sportlerinnen und Sportler, dass da tatsächlich die Hürde jetzt langsam auch oder immer mehr kommt, so in diese Richtung?
Also die Hürde im Sinne von, dass sie es reduzieren, den Konsum, oder?
Nee, dass sie diese höhere Angst, tatsächlich Fehler zu machen.
Ach so. Ja, klar. Ich meine, es ist ja ein Riesenvergleichsmedium, was fast in Echtzeit rausballert. Das heißt, wenn ich eine massive Niederlage habe, über die vielleicht unter normalen Umständen man erst am Abend oder am nächsten Tag in der Zeitung gelesen hätte, das kriegen parallel, also zur gleichen Zeit, zeitgleich Millionen von Menschen mit.
Ja.
Mit einem Multiplikator von Millionen. Also das heißt, bevor ich angefangen habe, das zu verarbeiten und dann irgendwie mir so denke, okay, ist nicht cool, aber komme ich mit klar, nächstes Match kommt oder jeder darf Fehler machen oder man es auch analysiert hat, woran es lag, werde ich ja schon bewertet oder verurteilt oder was auch immer. Das ist, glaube ich, so das eine und dass natürlich auch jeder seinen Senf dazu geben kann. Also finde ich extrem schwierig. Jeder gibt zu allem permanent seinen Senf. Und das ist ein Riesenthema in meiner Arbeit mit, also egal jetzt ob in der Praxis als Psychotherapeutin oder auch mit Sportlern, das Thema Social Media zu wirklich zu reduzieren. Es gehört dazu, ich nutze es ja auch und es hat auch Benefits, das ist eh klar. Natürlich einen super monetären, interessanten wert, das ist alles gut. Aber ich glaube, man muss lernen, es zu framen und einen bestimmten Rahmen zu geben, Nutzungsrahmen. Also ich mag es nicht gerne, wenn zum Beispiel Athleten, Athletinnen auf Wettkämpfen Social Media parallel nutzen. Muss natürlich jeder selber entscheiden, aber ich erkläre schon auch, warum ich es nicht möchte. Du kannst ja auch nicht kontrollieren, was dir zugespielt wird.
Das sind wir jetzt zum Beispiel wieder bei dem Thema, was du vorher auch gesagt hast. Dieser Druck dann aber auch von Sponsoren,
ja,
die auch dahinter stehen. Und das ist ja mittlerweile auch bei den Athleten ein riesen Punkt. Genau. Da müssen sie da, also gibt ja diesen einen, ich glaube, NHL-Film, wo es danach heißt, der für Sponsor erwartet, dass danach eben, ich glaube, von irgendeiner Drinkmarke, der Pokal in die Luft gehalten wird und der Satz gesagt wird. Das ist ja, also so extrem vielleicht nicht, aber es ist ja schon so, dass die Sportler, finde ich, auch unter dem Druck dann auch arbeiten müssen, oder?
Ja, genau. Und da, glaube ich, liegt es aber halt dann auch wieder, also ich meine, es sind ja auch oft Sportler, weil du jetzt NHL ansprichst, die sehr, sehr viel Geld verdienen. Es ist halt part of the game, muss man auch ganz klar sagen. Aber da gilt es halt dann auch wieder von Management-Seiten zu gucken, okay, wann machen wir diesen Shot? Und da würde ich jetzt vielleicht nicht, entweder man stellt es nochmal oder man findet einen Moment, wo einfach mal die erstmal in Emotionen sein durften und krätscht da nicht mitten rein. Also das kann man ja schon steuern. Oder man hat auch den Mut, um zu sagen, also bei uns steht einfach trotzdem der Sport im Vordergrund. Mhm. Und wenn ihr das als Marke auch mit präsentieren wollt und euch das wichtig ist, dann können wir das machen, aber halt unter den und den Umständen. Und da gibt's halt einfach Verantwortliche in Teams und Vereinen, die, glaube ich, manchmal auch wieder ein Stück weit mehr auf die Athleten schauen müssen, nicht im Sinne von Wohlfühloase, sondern einfach auch werteorientiert.
Ja. Lass uns mal noch kurz bei dem Punkt bleiben, Fehler. Ich habe dann ganz viel drüber nachgedacht, weil ich ja auch jahrelang im Fußballtrainingsbereich war und bin. Und denke mir mal, das siehst du natürlich als Trainer, siehst du dutzende Fehler. Also ein Spiel ist ja, gar nicht das perfekte Spiel, muss man dazu sagen. Was würdest du denn so einem Trainer empfehlen, wie er mit Fehlern, also ein Trainer, der jetzt vielleicht so langsam in den auch erwachsenen, jugendlichen Bereich reingeht, wo es ja dann tatsächlich extrem wichtig ist, wie man mit Fehlern in der sportpsychologischen Sicht am besten umgehen sollte im Umgang mit seinen Spielern, Athleten und so weiter?
Ich glaube, ein relativ einfacher und klarer Punkt oder Ratschlag oder wie auch immer wäre, man muss nicht immer dem oder derjenigen sagen, dass das gerade ein Fehler war, weil am allerbesten weiß es die Person selbst, dass das gerade ein Fehler war und die nervt ja eh schon. Ich find's viel schöner, mit Lösungen zu arbeiten, also Angebote machen, Vorschläge, schau mal, probier das doch mal so. Oder Spieler oder Spielerin mal herzurufen und sagen, hey, schau mal, was hast denn du in der Situation, was fällt dir da auf? Also auch mal zur Selbstreflexion anregen, weil am Ende des Tages müssen die performen. Und umso mehr ich auch schon junge Athleten dazu erziehe, mitzudenken, selbst zu reflektieren, Idee zu haben, kreativ zu sein, das trainiere ich ja im Hirn.
Ja.
Und wenn ich die auch schon fehlerorientiert, problemorientiert erziehe und sage, das war falsch, das war falsch, das war falsch, das verankert sich ja. Also desto häufiger ich was höre, das bleibt hängen. Aber wenn ich frage, hey, schau mal, wie könntest du das besser machen oder hast du dafür eine Lösung oder wie fandest du das gerade? Dann werden die auch dafür sensibilisiert, selbst zu überlegen und zu gucken, okay, das war jetzt gerade nicht so gut, ich probiere das mal so oder so. Das ist so der Umgang, den ich, und das machen wirklich wenige Trainer. Und das andere ist aber von Anfang an zu kommunizieren, man muss ja auch mal Feedback geben und man muss ja auch mal sagen, boah, das ist einfach scheiße oder das ist, was zur Hölle machst du da oder wie auch immer. Aber ganz wichtig, und das kann man auch in der Sprache, was man vorhin hat, wie kommunizieren wir, und wenn ich Kritik gebe, Feedback, zurückfüttern, wie auch immer ich es nenne, das ist in erster Linie mal eine Information. Ja. Das ist in erster Linie mal einfach nur eine Information. Und wenn du aus dieser Information dir 1-2% mitnehmen kannst, die dich besser machen, dann war es für echt eine Menge wert. Ja. Das ist jetzt so Message an Trainer und Message an Spieler, hey, hör doch einfach mal hin und nimm dir 1-2%, die dich besser machen. Egoistisch einfach das, was dich besser macht. Und dann ist diese Kritik nicht immer so oder Feedback nicht immer so emotionsbehaftet.
Ist tatsächlich auch noch nicht mal nur im Sportbereich so, sondern im ganzen Lebensbereich so. Also,
Beziehung, Job, überall. Ja.
Man sollte sich immer das rausnehmen, was für einen das ist, was ihm Mehrwert bringt, finde ich, ist auch immer ganz wichtig.
Kommt natürlich immer drauf an, also
klar.
Manche Dinge sollte man vielleicht auch annehmen, auch wenn man anderer Meinung ist.
Auf jeden
also das
Fall.
Ist jetzt eh klar, dass ich nicht nur sehe, hey, nimm dir einfach nur das raus, was dir gerade passt, sondern ja.
Gab es denn bei dir einen Trainer oder einen Betreuer, wo du sagst, die Worte begleiten mich heute noch?
Also ich habe es ja gerade schon gesagt, aber mit dem habe ich ja leider nicht zusammengearbeitet. Wird mich zur Verfügung stellen, Gordon Herbert, der Basketballtrainer. Also das Buch, da sind unheimlich viele tolle Sätze drin, auch wie er die Rollen verteilt, so respektvoll und wertschätzend. Also das ist wirklich, mich hat es sehr gerührt. Und dann gibt es schon einen Trainer aus dem Fußball eben, der auch einen ganz tollen Weg geht. Und ich kenne wenige Trainer, die so wertschätzend mit den Spielern umgehen, also die wirklich auch sehr übers Fragen, sehr über die Spieler zum Feedback anreden, nach jedem Spiel, von jedem Spieler sich Feedback einholen. Wie fandest du's?
Ja.
Wahnsinn. Also du musst auch mal die Kapazitäten haben. Aber das bewirkt unheimlich viel und es ist so eine Wertschätzung auch an den einzelnen Spieler, der am Ende des Tages schon auch wieder in so einem Teamgefüge dazu führt. Man glaubt dem Trainer, man vertraut dem Trainer. Der Trainer hört mir zu, der interessiert sich für mich. Und es macht enorm viel mit der Leistung.
Ja, okay, lass uns mal in den Punkt kommen, die Macht von Kommunikation.
Mhm.
Ist jetzt auch wieder sehr hart gesagt so und hört sich auch hart an, ja. Aber warum reden Teams oft zu wenig oder warum wird oft über Taktik gesprochen, aber kaum über Gefühle? Oder eigentlich die Frage, wie geht's dir dann wirklich zu dem Gesamten?
Also ich glaube, ein Punkt, bevor wir auf Taktik und Gefühle kommen, ist schon mal ganz wichtig zu klären, sprechen wir dieselbe Sprache? Also ich jetzt mal literally, sprechen wir dieselbe Sprache? Das ist mir auch schon begegnet, dass einfach es sprachliche Barrieren gab. Mhm. Und selbst wenn es nur einer ist, dann ist es echt blöd. Also dafür muss man einfach, deswegen wird ja auch oft Englisch gesprochen, ja, in Teams. Und dann, und das ist eine Übung, die ich total gern mache, am Anfang oft so, jeder zeichnet jetzt mal einen Baum. Ziemlich einfach. Ey, da hast du eine Mannschaft von 20 Mitgliedern, Männern oder Frauen, wie auch immer, 20 verschiedene Bäume. Und das, finde ich, zeigt es ganz schön, wie unterschiedlich halt ein, naja, habe ich doch gesagt, so, ja gut, und dann verstehen es vielleicht 20 anders. Und das ist schon mal ein ganz sensibles Thema. Also auch wieder, hat es jeder verstanden, was ich meine? Also nicht nur wörtlich, sondern wie wir jetzt rausgehen, wie wir spielen. Hat noch jemand eine Frage? Also zumindest ein Angebot schaffen für Nachfragen, damit jeder on the same page ist.
Mhm.
Und dann, wenn man das schon mal geklärt hat, also vorausgesetzt ist natürlich erstmal, es wird kommuniziert, dann, dass man die gleiche Sprache spricht, auch zuhört, also nicht nur spricht, sondern auch zuhört, das ist eigentlich viel wichtiger. Und ja, weniger über Gefühle als über Taktik. Ja, ich meine, manchmal ist es eine Frage der Zeit, dass dafür halt wenig Zeit ist. Über Gefühle sprechen, dazu müssen erstmal alle in der Lage sein, Gefühle auch wahrzunehmen, da geht's ja schon mal weiter. Tendenziell ist es schon so, da würde ich jetzt sagen, aus meiner Erfahrung, Überraschung, Frauen lieber über Gefühle sprechen als Männer, zumindest in so einer Gruppe. Also ja, das ist, muss ich jetzt schon differenzieren, weil so von meinem Beruf kann ich das jetzt auch nicht sagen. Also da kommen ganz tolle Gespräche zustande, die sehr, sehr viel Mehrwert bringen, auch wieder für die Leistung am Ende des Tages, weil wir Sicherheit geschaffen haben, dass alles da sein darf.
Genau.
Und ich glaube, man hat halt auch Angst manchmal, dass man sich dann auch mit negativen Gefühlen beschäftigen muss. Das ist ja klar, wenn ich jemanden frage, wie geht's dir? Und es ist der Raum da, dann kann es sein, dass der mir sagt, du, mir geht's gerade richtig beschissen. Und dann musst du damit umgehen können.
Ich habe tatsächlich lange drüber nachgedacht und tatsächlich, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Podcast auch, wie geht's dir?
Ja, von Robin Gosens.
Von Robin Gosens. Er sagt es am Anfang ja relativ so in seiner Art, ganz locker, ja, wie geht's dir? Das ist tatsächlich so ein Satz, den sagen wir am Tag wahrscheinlich 5-mal. Aber wir beantworten eigentlich wirklich, ehrlich. So.
Genau, in Bayern sagt man halt passt schon.
Ja, passt schon, genau.
Ja, passt schon. Das ist so. Aber ja, genau. Ich meine, da warte ich immer noch auf eine Zusage von Robin Gosens von meinem Podcast. Da habe ich ihn schon versucht einzuladen. Er studiert ja auch Psychologie, das ist ganz interessant. Aber genau, das ist so die Frage, wie geht's dir? Und das ist schon noch sehr interessant, in so, auch wenn man das dann einen Trainer mal fragt, ja, den fragt ja auch nie jemand, du, wie geht's denn dir eigentlich? Ja. Also es gibt ja auch wirklich nicht immer nur die Athletinnen.
Nee, sondern auch das Drumherum.
Ja, das Drumherum. Und das ist zum Beispiel auch, das wäre jetzt so ein Beispiel, sag, okay, wollen wir das in unsere, als Wert, in unsere Teamkultur implementieren, dass wenn wir uns fragen, wie geht's dir, dass wir auch zuhören.
Auf jeden Fall.
Genau, und das ist unheimlich wertvoll, wenn man das macht.
Kaya, weißt du, was ich mich immer wieder frage? Warum vermeiden viele Menschen denn so ehrliche Gespräche? Ich mache das wahnsinnig gern, dass ich mich in einen Café setze und einfach gar nichts mache. Blätter vielleicht mal in der Zeitung rum oder so. Und wenn du dann die Gespräche so auch am Nebentisch mitkriegst, dann denkst du, ja, aber das ist alles nicht, das sind doch einfach keine ehrlichen Gespräche, die ich da fühle. Also das ist alles so dieses Künstliche und so. Warum ist das so? Woher kommt das?
Ja, ich glaube, es gibt schon ehrliche Gespräche. Unsere Kommunikation, glaube ich, hat sich schon sehr verändert. Ich würde jetzt auch nicht sagen, früher war alles besser. So alt bin ich dann auch noch nicht. So boomermäßig. Aber es hat sich natürlich schon durch das viele Schreiben und Generation, wie viele SMS habe ich noch frei? Jetzt muss ich mir schon wirklich gut überlegen, wen ich eine SMS verschicke. 19 Cent.
Ich wollte gerade sagen, 19 Cent.
Genau. So inflationär WhatsApp. Und dann schreibe ich ja nicht nur eine Nachricht, sondern dann schreibe ich, hey, wie geht's? Dann der nächste Satz. Und dann kriege ich schon wieder 10 Nachrichten, wovon ich dann hier nur 2 lese. So. Ja. Also es wird, und das ist, dann sind wir wieder beim Hirn. Thema, kann man ein Hirn trainieren? Ja, ein Hirn ist wie ein Muskel. Das kann man auch trainieren. Und wir trainieren uns ja schon auch auf so oberflächliche Konversationen. Es werden keine ganzen Sätze mehr gemacht. Ein wie geht's dir ist schnell abgehandelt. Es ist ja auch oft einfacher als ehrliche Gespräche. Und das heißt jetzt nicht, dass ich nicht glaube, dass es die noch gibt. Aber es ist schon eine Flut an Reizen, die wir ja auch permanent zugespielt bekommen. Und das sind ja auch nur noch wenige Menschen, sich einfach mal in einen Café setzen und nicht am Handy datteln, sondern lesen oder beobachten. Ich finde ja auch beobachten so toll. Vielleicht fällt es mir nicht so auf. Ich glaube, ich hoffe schon, dass ich mit den Leuten, also klar, jetzt, denen ich zusammenarbeite, ich führe ja relativ viel ehrliche Gespräche, müsste ich vielleicht mal nochmal so drauf achten, wie das so im Alltag ist. Aber ich unterhalte mich dann, weißt, ich muss beruflich schon so viel mit Menschen arbeiten, ich habe dann privat, unterhalte ich mich dann.
Ja, das ist mir dann so nach unserem letzten Gespräch dann aufgefallen und ich habe es dann einfach mal aufgeschrieben. In der Medizin sehen wir ja häufig Menschen, die körperlich erschöpft sind. Die Ursache liegt nicht immer in körperlicher Weise, ist ja auch meistens so, sondern manchmal einfach in dem Umfeld, wenn du dich auch mit dem Patienten unterhältst und dann so, ja, es gibt vielleicht ein körperliches Problem, ein Schmerz, ein Ding, aber das Problem liegt eigentlich wo ganz anders, in dem dauerhaft Alarm herrscht. Das finde ich tatsächlich, ging mir danach so durch den Kopf und ich habe es versucht, immer so zusammenzuschreiben. Gerade so in meiner, Stationszeit, wo ich dann auch viel mit so Patientenkontakt auch hatte oder habe, wo ich dann merke einfach, okay, gut, ist tatsächlich schon ganz oft so dieses Psychologische. Also das sagen ja auch ganz viele, du musst dich auch in gewissen Punkten einstellen. Wir hatten es ja vorher auch von der Folge von Professor Beckmann, der ja auch sagt, naja, also ich kann zwar das und das operieren, aber da sind noch so viele Kleinigkeiten dabei, die einfach dazu spielen müssen, damit es von gut auf sehr gut geht.
Das von einem Orthopäden, da genau. siehst du mal. Ja. Ja, klar, also das wenn du jetzt den Eingangssatz aufs, also das Umfeld spielt eine Riesenrolle. Sei es das Team, sei es Staff, sei es aber dann auch Familie, sei es Partnerschaft, Beziehung und das erlebe ich auch, dass das auch ganz wichtig ist, hinzugucken, okay, wie geht's dem denn auch gerade in seinem Umfeld, also nicht hier im Team jetzt, sondern im Umfeld. Ist da irgendwas, was jemand und jeder Mensch, es ist auch einfach so, jeder Mensch trägt halt seinen Rucksack und hat seine Geschichte und da kriege ich ja unheimlich viel mit, also wirklich viel und das ist schon was, wo ich meine, wenn man im Spitzensport nochmal guckt, ist ja auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft. So.
Auf jeden Fall, ja.
Und da gibt es natürlich auch einen Haufen, die ihren Rucksack tragen, so, aber dann unter ganz intensiven Druck Situationen wieder funktionieren müssen. Und
ja, jetzt hast du vorher schon was angesprochen, auf das wir jetzt ein bisschen näher eingehen, Regeneration. Kann man Regeneration trainieren?
Ja, das würde ich jetzt sagen, kann man schon trainieren, weil das ist einfach kann eine Routine werden. Ob es jetzt bei Sportlern oder auch über den Leistungssport hinaus, gibt es ja verschiedene Techniken und Tools, die man aber üben muss, dass sie normal für einen werden, also dass sie zum Habit werden, wie man so im Basketball sagen würde, zur Gewohnheit. Sei es zum Beispiel Schlafhygiene, also was mache ich vorm Schlafen, trinke ich noch einen Schlaftee, mache ich eine Meditation, mache ich Yoga, gehe ich eine Runde spazieren. Also das muss auch nicht immer so Shishi sein, ja. Das kann auch einfach ein Spaziergang sein, das kann sein, ich dimme schon mal das Licht ein bisschen, das kann sein, ich mache mir eine Lavendelkerze an, keine Ahnung, oder ich lese. Also, und was passiert dann, wenn ich dann das Buch zuklappe und schlafe und das mal über, man sagt ja immer so grob 3 Monate, sollte man etwas durchziehen, so never cheat twice, weil dann machst du sowieso nicht mehr die restlichen Tage, dann merkt sich das Hirn, jetzt kommt wieder das Buch, das bedeutet dann nach dem Buch, ich kann schon mal müde werden. So. Und das heißt, man kann das schon trainieren und oder auch durch Musik, das ist ja auch sowas, was sich das Hirn merkt, es fährt dann runter, es entspannt sich, weil es weiß, als nächstes kommt dann das Schlafen. Andersrum würde man es ja mit einer Aktivierung machen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, die Basics sind sowieso Schlaf, Nutrition gehört auch zur Regeneration, Hydration, also genug trinken. Ich finde dann schon immer, dass soziale Kontakte auch irgendwo eine wichtige Rolle spielen. Ich arbeite eigentlich auch mit all meinen Athleten, Athletinnen. Also was macht ihr eigentlich noch außerhalb von der Bubble-Sport? Ja, was interessiert euch da? Was macht euch da Freude, damit wir auch nie immer nur auf einer Säule stehen, sondern einfach verschiedene Säulen auch haben.
Ja.
Und dann ist natürlich klar, es gibt natürlich Daten, Screenings und so weiter. Also das sind dann die Regeneration, die auch vorgegeben wird im Leistungssport.
Ja, hast du alles wirklich super zusammengefasst.
Punkt.
Muss ich wirklich sagen, Kaya, sensationell. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein, beziehungsweise ein bisschen philosophischer. Was bedeutet denn Vertrauen?
Muss ich fallen lassen können. Also gibt es ja einfache Übungen, ja. Macht mein Team. Also Vertrauen bedeutet, ich kann mich fallen lassen. Splitterfasernackt. Ich bin in einem geschützten Rahmen.
Ja. Kann man Vertrauen, das man verloren hat zu seinem Körper aufgrund Leistung, Niederlagen, wie auch immer, wieder aufbauen?
Man kann Vertrauen wieder aufbauen. Ich glaube, es gibt, wenn wir jetzt mal von einem Traumata ausgehen, das man erlebt hat, dann ist das natürlich eine schwierigere Sache, wo man vielleicht auch ein Stück weit mit, sag mal, einer Narbe leben lernen muss. Aber in vielen Bereichen kann man Vertrauen aufbauen. Und auch in dem Fall zum Beispiel Höhenangst kann man auch nie ganz wegkriegen, aber man kann damit lernen, umzugehen, in einem gewissen Rahmen. Nicht bei allen, auch wieder klar, je nach Ausprägung. Und es sind einfach Erfahrungen. Also die Erfahrungen, die ich mache mit anderen Menschen, mit mir selbst, mich auf meinen Körper zu verlassen einfach, ja, also somit das Vertrauen aufzubauen wieder.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die wirklich speziell ist. Ist Leistung ohne Beziehung überhaupt möglich? Und ich habe dann darüber wirklich auch lang selbst nachgedacht. Jetzt bin ich mal auf deine Antwort gespannt.
Eine schaffliche Beziehung, oder?
Eine Beziehung zu was?
Also ich glaube, die Voraussetzung ist, dass man zu sich selbst eine gute Beziehung hat, wenn man Leistung über einen längeren Zeitraum konstant abrufen möchte oder sollte. Wenn hier innerlich in unserem eigenen Unternehmen zu viel Diskrepanzen sind zwischen vielleicht auch Kopf, Seele, Körper, dann ist es zu wackelig, das Konstrukt. Also zumindest zu sich selbst in einer guten Beziehung stehen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und on top glaube ich aber auch, dass, wie ich es vorher erwähnt hatte, soziale Beziehungen sind ja eine unserer Grundbedürfnisse. Deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir Beziehungen haben. Also zu uns selbst in einer guten Beziehung stehen, aber dann auch, das müssen ja nicht 50 beste Freunde sein, aber so ein paar gute Beziehungspersonen, denen ich traue und wo ich mich wohlfühle, die mich auch wertschätzen, wenn die Karriere vorbei ist, wenn ich eine Niederlage habe, wenn wie auch immer, ich kein Leistungssportler mehr bin oder kein erfolgreicher Mensch oder wie auch immer, über was ich mich in diesem Zeitpunkt identifiziere.
Naja, wann ist Durchhalten ungesund, psychologisch?
Psychologisch ungesund. Das Problem ist, dass wir unheimlich gut funktionieren als Mensch. Also meistens sind es erst die körperlichen Anzeichen, die uns darauf hinweisen, Kollege, du bist drüber gegangen. Also Anzeichen wie Herzrasen, also so ein bisschen wie so Panikattacken oder die Depression legt sich gleich drüber. Also man wird antriebslos oder man entwickelt Ängste oder man hat körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, kriegt Magen-Darm-Probleme, Hautprobleme. Haut ist auch immer so ein guter Indikator. Okay. Also wir funktionieren extrem gut. Körperlich wird sich's zeigen, aber wenn wir uns sehr gut kennen, dann können wir vorher auch schon zum Beispiel über bestimmte Gedanken, die sich breit machen, Emotionen, erste Warnsignale nennt man es, erkennen. Also, dass ich sehr negativ denke, dass ich mich irgendwie niedergeschlagen, erschöpft fühle. Aber es ist schon tatsächlich so, dass wir sehr, sehr gut, das ist ja auch das Problem, funktionieren und dann der Körper sagt, boah, geht nicht mehr. Aber dann ist es halt auch oft schon einfach Alarmstufe rot.
Vielen lieben Dank für die Antwort jetzt schon mal. Und so nach unserem ersten Gespräch dachte ich mir, okay, bei Kaya müssen wir uns unbedingt was einfallen lassen. Und zwar, wir werden die Schnellfragerunde wieder einführen. Das machen wir ja nicht immer. Deswegen, wir machen jetzt einfach mal eine kurze Schnellfragerunde mit Fragen. Vertrauen oder Kontrolle?
Und
Leistung oder Gesundheit?
Gesundheit.
Routine oder Motivation?
Motivation.
Mut oder Selbstvertrauen?
Mut.
Trainer oder Team?
Team.
Disziplin oder Selbstmitgefühl?
Disziplin.
Fehler oder Perfektion?
Fehler.
Wenn heute Führungskräfte, Trainer, Ärzte, Therapeuten, Unternehmer oder Eltern zuhören, welche drei Dinge würdest du ihnen für morgen früh empfehlen?
Vertrauen, zuhören, Fragen stellen.
Stell dir vor, Mensch hört diese Folge in 10 Jahren nochmal. Und das ist ja heutzutage gar nicht mehr so schwierig. Mhm. Früher bei unseren Kassetten war das noch anders. Wir haben keine 10 Jahre überlebt.
Minidisc.
Genau. Welche Gedanken sollen geblieben sein?
Ein Gedanke, den finde ich schön. Mit Menschen sprechen ist doch schöner als mit der KI.
Definitiv.
Vertrauen. Sich vertrauen. Mutig sein und sich zuhören. Also zuhören, glaube ich, wird einfach viele Probleme auf der ganzen Welt tatsächlich ein Stück weit lösen.
Auf jeden Fall. Mich fasziniert an unserem Gespräch, dass wir heute eigentlich gar nicht über Sport so per se gesprochen haben und trotzdem die ganze Zeit über Leistung, über diese Themen, die wir einfach da jetzt auch hatten, so. Wir haben über Medizin gesprochen und gleichzeitig über Beziehungen. Das ist tatsächlich ja sehr, sehr eng alles zusammen gewesen. Über Gesundheit, aber eigentlich über die Menschen allgemein.
Mhm.
Denn am Ende entsteht echte Leistungsfähigkeit nicht aus Angst, sondern aus Vertrauen. Liebe Kaya, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und dass du Gast bei uns warst.
Ja, vielen Dank dir, Flo. Schön hier gewesen zu sein und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Stoff
gäb's ja.
Genau, genug.
Das war Medizin direkt. Der Medizin-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Weitere Inhalte, kurze Erklärungen und Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.